Hallo Jötschan, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Also ich bin der Özcan Ateş, bin 40, habe eine Geburtsbehinderung, Spina Bifida, also besser bekannt als offener Rücken. Und was mache ich am Alltag? Ich habe jetzt eigentlich erst vor kurzem angefangen, ein bisschen auf Instagram Gas zu geben und so Inklusion nach meiner Auffassung voranzutreiben.
Und eben, du bist kürzlich bei Robin Rehmann in der Sendung gewesen, bei SOS Sick of Silence, und machst auch sonst Öffentlichkeitsarbeit. Seit wann bist du in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv?
Also, so,
und warum?
Warum? Also, ich fange mal von vorne an. Eigentlich mache ich schon mein Leben lang so Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin bei einem Interview, wenn ich Interviewanfragen habe, bin ich sofort dabei, weil ich finde einfach das Thema Behinderung, Inklusion, Teilhabe, finde ich einfach ganz ein wichtiges Thema. Und das ist jetzt einfach, sag jetzt mal, von einem Behinderten der Los, was man muss machen muss, finde ich, und jetzt, ob es jetzt auf unterschiedliche Art. Also ich mache es vielleicht jetzt ein bisschen konkreter und aktiver, aber ich meine, man muss immer Öffentlichkeitsarbeit machen, sage ich. Man muss ständig als Behinderte sich erklären, man muss seine Behinderung erklären. Also man muss immer ständig Fragen beantworten. Also das sind jetzt negativ, aber es ist, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Aber ich sehe das ja bei mir. Ich bin auch ein Geburtsgebrecher, ich bin ja ein CP. Und ich habe mit meiner Behinderung kein Problem. Aber in der Pubertät und so habe ich jetzt nicht noch wollen, zum Thema Behinderung noch ums Verrecken etwas machen, und habe mich dann eigentlich distanziert von dieser Öffentlichkeitsbewegung und habe lieber gegamet und andere Sachen gemacht und habe dann aber so gemerkt, erst so mit dem Älterwerden, mal, ich kann etwas sagen, aber es ist ja nicht zwangsweise, dass man sich immer muss so öffentlich zeigen wie uns zwei. Was ist denn dir wichtig in der Öffentlichkeit?
Also, weißt du, wie soll ich das sagen? Es ist eben ein zweischneidiges Blatt. Also mein, als Kind, zumindest sage ich jetzt mal wieder eben wegen der Geburtsbehinderung, habe ich mich ja immer schon müssen erklären. Aber wenn wir das Thema Öffentlichkeitsarbeit nehmen, da muss ich ganz ehrlich von mir sagen, natürlich tue ich gerne reden oder präsentiere ich mich gerne vor der Kamera oder so, aber mir hat es ja beim Robin, bei der Sendung von Robin eigentlich gesehen, wie es bei mir eine Psyche bestellt ist. Also, ich suche die Öffentlichkeit, weil es mir einfach gut tut. Also, das muss man nicht verstehen. Also, ich sage immer zum Beispiel, das ist jetzt sehr tiefgründig, schon wieder, auch beim Robin ist es tiefgründig gewesen, aber ich suche die Öffentlichkeit, weil ich etwas bedeuten will. Das ist jetzt sehr egoistisch, aber das ist meine ehrliche Meinung. Natürlich,
hey, alles gut.
Ja, und natürlich ist ja eben Inklusion und Teilhabe auch ganz ein wichtiges Thema. Das ist mir auch wichtig. Ich mache das jetzt nicht aus reinster Selbstzucht, sage ich jetzt mal. Aber wenn man es ehrlich nennen will, es hat sehr viel damit zu tun, dass ich mir immer sage, ich will etwas bedeuten.
Wie nimmst du denn selbst so die selbst Betroffenen war in der Öffentlichkeit oder das Thema, oder frage mal anders, wie nimmst du das Thema Behinderung in der Öffentlichkeit wahr?
Thema Behinderung, ich merke schon, dass die Leute sich langsam sensibilisieren darauf, aber das finde ich aber auch immer so schwierig, und das bin ich jetzt eben auch jemand, der sagt, man darf das einfach nicht unter den Teppich kehren, weil ich merke das bei mir und ich merke das von ganz, ganz vielen Betroffenen. Anfeindungen gegenüber Menschen mit Behinderungen hat zwar in den letzten paar Jahren nicht zugenommen, aber jetzt durch die Tatsache, dass es soziale Medien gibt, gibt es noch viel mehr. Weil dann ist es vermeintlich anonym und dann gibt es einfach schon mehr Anfeindungen.
Also bist du angefeindet?
Ich werde ständig angefeindet. Also unabhängig jetzt, dass ich jetzt zum Beispiel so mich so präsentiert habe im Robin Willi, Robin, sorry. unabhängig davon. Das hat es schon immer gegeben. Und vor allem, ich merke es einfach seit den sozialen Medien, merke ich es umso mehr. Ich bin einfach der Meinung, es hat es eben schon immer gegeben. Aber ich spüre einfach nicht, dass es ist nicht bei weitem jeder Mensch wohlwollend gegenüber Menschen mit Behinderungen. So. Ich wollte jetzt das Ganze nicht ins Negative ziehen, aber wenn du mich nach meiner Meinung fragst,
ja, das ist nicht mehr ein Wunder.
Genau, ja, so kurz gesagt, ja.
Und wie nimmst du die Medien wahr in diesem Bezug?
Also ich beschränke mich mal jetzt auf Schweizer Medien. Da würde ich mir wirklich mehr wünschen. Da muss ich, wenn wir unser Nachbarland schauen, Deutschland, finde ich, die machen das besser. Also das kennst ja du. Wir haben ja auch das im Vorgespräch geredet. Raoul Krauthausen zum Beispiel. Der hat ja mehrere Projekte ins Leben gerufen, mit anderen natürlich. Aber dann gibt es ja zum Beispiel eine Seite, leitmedien.de. Das ist eine Seite, die extra für Menschen sind, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Also, weiß auch nicht, Influencer, YouTuber, Journalisten, alle, die in der Öffentlichkeit sind, etwas mit den Medien machen, wenn sie das Thema Behinderung nehmen, dass sie ein bisschen Sachen lernen von dieser Seite. Weil häufig sagt man ja, der leidet an dem und dem. Und das ist eben falsch.
Wir sind ja nicht krank.
Wir sind, ja. Also ich sage immer, ich leide nicht an meiner Spina Bifida. Ich habe meine Spina Bifida. Und ob ich leide an meiner Behinderung oder nicht, das soll man mir überlassen.
Ja, nein, ich sage auch immer, ansteckend bin ich nicht. Ich kann nur auf Nerven gehen, aber das liegt jetzt nicht an der Behinderung, das liegt vielleicht am Charakter, aber das ist etwas anderes. Aber du bist 10 Jahre älter als ich. Wie siehst du denn die Entwicklung auch von der Selbstvertretung? Weil ich bin ja ein 90er-Kind und ich würde so sagen, so 90 hat es langsam angefangen, aber so der richtige Durchbruch, also was Selbstvertretung anbelangt, jetzt in der Neuzeit, erst so 2000 aufwärts. Es hat mal eine Bewegung gegeben, 60, 70, aber nachher ist so 80, 90, bis etwa so 2000 ist es wieder ruhig gewesen, aber anfangs 90 aufgebrochen, aber wie hast du wahrgenommen?
Also, ich bin ursprünglich von der Ostschweiz. Ich bin im 96 auf Bern gezügelt. Und eben zwischen 90 und 1000, sage ich jetzt mal, 96 und 2000, habe ich sehr viel gemacht. Habe ich Demonstrationen mitgemacht. Ich habe Mahnwachen mitgemacht. Und ich habe das eben auch wahrgenommen, dass dann in dieser Zeit auch viel gelaufen ist. Und das muss ich sagen, wenn das Thema Selbstvertretung geht, dann muss ich das schon bemängeln von den Menschen mit einer Behinderung, dass es einfach in den letzten paar Jahren eigentlich ganzes Zeug brach liegt, was ich sehr schade finde.
Ja, es wird nicht mehr so demonstriert, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, die Selbstvertretung hat durch Social Media ein bisschen einen anderen Drive bekommen, aber wenn ich jetzt dich sehe, oder auch einen Islam, oder jetzt auch einen Manuela Lehmann bei uns in der Politik. Mhm. Und also Social Media oder die sozialen Medien geben uns natürlich schon eine Plattform, uns auch zu präsentieren. Absolut. Natürlich wird man auch kritisiert, aber das wird auch ein Fußgänger. Also egal, aber es ist schon ein Tool, wo wir uns können zeigen, ohne jetzt von der Institutionsprägung oder müssen ins Fernsehen unbedingt, sondern wir können uns zeigen. Also ja, es wird weniger demonstriert, da gebe ich dir recht, aber es wird wie anders wahrgenommen. Auch wenn Silvia Meier mit mir hat ja durch Social Media auch eine Bedeutung gewonnen.
Ja, das stimmt. Also eben, das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß, eben, es ist halt, man sagt immer, man soll sich nicht mit anderen vergleichen. Aber wenn ich gleich jetzt unsere Nachbarländer schaue, wie eben Raul Kathos und es gibt ein paar andere in Deutschland.
Ja, der Nick Vujovic ist ja dann auch gesehen, der kommt ja aus Australien. Aber
genau, der Nick Vujovic, ja, das ist ja wieder ein anderes Thema, das ist ja, glaube ich, die Oberliga, sage ich jetzt einmal. Aber sonst, das, ich nehme einfach die Schweiz noch eher passiv vor, was ja eben sie Selbstvertretung und Präsentieren. Das finde ich eben, es gibt dich, gibt's, und jetzt vielleicht mich noch, weiß es nicht. Ich probiere es jetzt einmal. Und dann gibt es noch den Islam, ja. Und dann gibt's, es gibt schon noch ein paar wenige. Aber ich nehme einfach die Schweizer noch nicht so stark.
Hey, es ist halt wie jedes Randthema, wenn du so willst, die breite Bevölkerung nicht auf uns gewartet.
Ja.
Das merkst du, oder? Aber jetzt so, wie ist denn so deine Schulzeit gewesen? Ist sie auch institutionell verlaufen?
Ja, oder wie? Ja. Ich bin mit 16 ins Internat gekommen. Ja. Bis 16 im Internat gewesen.
Wie ist die Zeit gewesen?
Schlimm, furchtbar.
Warum schlimm?
Warum schlimm? Uff.
Also ich
probiere mal ganz kurz zu halten.
Ich kann mir schon denken, aber
ja,
für die Zuschauer.
Was ist dort schlimm gewesen? Also, heutzutage gibt es das Wort Mobbing. Das hat es früher noch nicht gegeben, aber das, ich sage immer, ein klassischer Fall von Mobbing gewesen. Ein klassischer Mobbing-Opfer sozusagen. Also Opfer, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich sehe es.
Von 16 bis 16 war ich dort gewesen. Das Internat. Und was ich dort einfach besonders schlimm gefunden habe, erstens mal bin ich, hat in diesen 10 Jahren Schule, wo ich dort war, maximal vielleicht 3 Rollstuhlfahrer gegeben. Und alle anderen waren Fußgänger. Die waren sogenannte Schwererziehbare, die waren Diabeteskinder, die waren Kinder mit ADHS oder ADS oder wie auch immer. Und ich bin dort massiv strunger gekommen. Es ist natürlich nicht alles schlecht gewesen, so wie ich das beim Robin auch gesagt habe, aber so gesamtheitlich gesehen ist es für mich wirklich eine ganz schlimme Zeit gewesen, ja.
Und ab 16 Jahren, du bist ja dann auf Bern gekommen, und dort gibt es auch eine Institution.
Für Erwachsene,
wie, ja. Wie ist denn die Zeit gewesen?
Auch nicht schön. Tut mir leid.
Ja, nein, ja, du.
Es ist wirklich nicht schön gewesen.
Aber ich, die Institutionen finden sich jetzt langsam anfangen bewegen, aber anfangs 90 oder 2000 oder eben jetzt, wenn wir dich so anschauen. Ich kenne die Geschichte. Also, du bist heute der Erste, der mir das erzählt. Mhm. Wie ist denn das nachher als Erwachsener? Bist du vollgenommen worden in der Institution?
Da muss ich einen Punkt sagen, und das habe ich mit der Betreuung immer wieder angekreidet, aber es ist immer gerade sofort immer abgestritten worden. Und zwar, das merke ich nicht nur, das habe ich nicht nur in Institutionen gemerkt, sondern das merke ich auch im Alltag. Und zwar, ich bin einfach fest davon überzeugt, so nehme ich das Wort, dass die Menschen, speziell eben auch vermeintlich die Leute, die sich mit dem Thema auskennen, auch so einen riesen Unterschied machen zwischen Geburtsbehinderten und Unfallbehinderten.
Da gebe ich dir schon recht, ja.
Und ja, da kann man sagen, das ist die eigene Unzulänglichkeit. Aber am Ende des Tages nützt mir das trotzdem einen Scheiß, wenn ich das so darf sagen.
Weißt? Nein, also, ich gebe dir das schon recht, aber Wie hast du es denn aufgebrochen? Also, wo hast du die Kraft immer wieder angeholt zum Streiten?
Diese Frage wird mir ständig gestellt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Tatsache, dass ich ursprünglich ein Türk bin. Ich habe einen sturen Kopf und ich bin temperamentvoll. Und ich bin einfach der Meinung, ich lasse nicht alles mit mir machen. Aber das sagt sich eben auch einfach. Ich meine, irgendwann habe ich auch mal aufgegeben. Wenn ich zum Beispiel nehmen wir mal die Internatszeit, da sage ich mal, dass ich Profis in Kommunikation, oder? Das sind Heilpädagogen, Sozialpädagogen. Ich sage immer, was die können, ist einfach zu Boden schnurren. Du weißt, was ich meine?
Ja.
Und ich habe mir hat mal eine Betreuerin, dort, nicht eine Betreuerin, eine Therapeutin, die ich nach Jahren gesehen habe, gesagt, als Kind hat man mir, als ich im Heim war, ist es sozusagen ein erzieherischer Auftrag, oder? Natürlich hat man mich erziehen auf eine Art. Und das kann man ja kann man ja bejahen und sagen, ja, okay. Aber sie hat selber gesagt, mich hat man schlichtweg nicht ernst genommen. Selbst das Kind. Man muss das Kind ernst nehmen.
Das ist so. Und aber ich war immer verbal ziemlich stark. Ich konnte es immer mit denen aufnehmen. Aber was ich dann gemerkt habe, jeden Tag, wenn du jeden Tag gehst, streiten oder diskutieren, du wirst sozial auch von den Pädagogen gemieden.
Also ja, natürlich,
dass,
ja.
Dass weniger geredet wird und so. Und dann muss ich dir schon sagen, irgendeinen magst du nicht, weil immer nur streiten willst du auch nicht. Oder schon, ich habe mal an einer Arbeitsagogin gesagt,
Arbeitsagogin.
Agogin, oder? Weil ich auch geschafft habe in der Institution, habe ich dann gesagt, ich wüsste aber schon, dass wir euer Arbeitsmaterial sind. Ohne uns könntet ihr euren Job gar nicht machen. Also, und dann hat es eine Diskussion gegeben. Ich dachte, aber das ist die Wahrheit.
Das ist schlichtweg die Wahrheit. Das und, ist es
aber
so.
Nachher bist du einfach gemieden worden. Ja. Also, weißt, sie hätte sie nicht können, so annehmen. Sie hat einfach nachher nicht mehr so geredet, wie mit anderen geredet worden ist. Weil ich war ja immer der, der das Maul aufgetan hat. Darum kann ich dich gut verstehen. Aber wann hast denn du für dich entschieden, rauszugehen? Was hat dich denn dazu getrieben, rauszukommen aus der Institution?
Das ist eben auch so das Thema, weil wenn ich mit Kollegen oder mit Menschen, die mir enger stehen, sagen, ja, schau doch, du hast es geschafft, du hast es aus der Institution. Nein. Aber das ist ja wieder an meine Sicht. Ich bin der Meinung, das hat nicht mit meiner Willenskraft zu tun, sondern ich war dann im Rossfeld und das Rossfeld hat das Haus, wo ich jetzt drin wohne, aufgekauft.
Kannst du den Satz noch wiederholen, indem du sagst, Institution, weil ich nicht den Namen von der Institution genannt habe. Geht das? Also einfach, ja, weil wegen ja, Diskussionen. Also, ja. Also.
In der Institution, wo ich war, in dem Heim, 12 Jahre bin ich, ist es darum gegangen, dort habe ich immer gesagt, ich möchte allein wohnen. Und die haben mir das natürlich nie zutraut. Und dann hat es mal ein damaliger Heimleiter hat irgendeine Möglichkeit gesehen, zu Bern in der Nähe irgendwo ein Haus zu kaufen. Dann haben sie das Haus gekauft, also die Stiftung ist ja, das Institution ist eine Stiftung. Und dann haben sie das Haus gekauft und durch das habe ich die Chance bekommen, allein zu wohnen. Weil man muss es so sehen, natürlich sehe ich das jetzt im Nachhinein auch vielleicht noch ein bisschen differenzierter. Ich habe gesagt, ich will allein wohnen. Aber was bei mir einfach ein grosses Problem ist, sobald es ins Finanzielle geht oder administrative Aufgaben wie Buchen, also wie Rechnungen zahlen und so, habe ich ganz grosse Schwierigkeiten. Im Nachhinein muss ich sagen, haben sie zum Teil recht gehabt. Aber nachher ist eben das Assistenzprojekt gekommen und durch das, ich glaube, ich sage jetzt im Nachhinein, ohne das Assistenzprojekt, hätte ich es wahrscheinlich heute noch nicht geschafft, allein zu wohnen. Ganz ehrlich. Weil ich habe jetzt 2 Mitarbeiter. Eine Frau, die bei mir kommt, Wäsche waschen und die Wohnung putzen. Und der männliche Part tut bei mir helfen, meine eigenen Rechnungen, und ich mir Sachen kaufe und so, das helfen zu zahlen, nicht Rechnungen, dass ich Rechnungen nicht vergesse zu zahlen. Helfen, Buchhaltung von meinen Assistenzgeber zu machen, Lohne auszahlen, hilft er mir.
Und was gibt dir die Assistenz? Was gibt dir das für ein Gefühl? Jetzt, wenn wir zurückschauen in die Institution, was ist anders?
Also, seit 2007 wohne ich ja alleine, in meiner eigenen 4 Wohnungen.
Und wie Lände. Ist das?
Ich muss sagen, grundsätzlich bereue ich den Schritt bis heute nicht.
Warum?
Weil es trotz allen Schwierigkeiten, die jetzt zusätzlich noch gekommen sind, für mich trotzdem Freiheit bedeutet. Es ist ganz blöd. Ich kann jetzt bei mir zuhause, weiß auch nicht, ich kann laut rumsingen, ohne dass es meine Zimmernachbarn mitbekommen. Oder ich kann rumfurzen. Ich kann nackt rumlaufen wird schwierig. Rumfahren in meiner Wohnung.
Du kannst ins Bett, wenn du willst.
Ich kann ins Bett, wenn ich will. Ich kann auf, wenn ich will. Ja. Ich kann essen, was ich will.
Essen, ja.
Hey. Ich kann meine Wohnung einrichten, wie ich will.
Okay. Also wirklich Freiheit.
Ja, sozusagen, ja. Aber eben, ich bin gerne jemand, der versucht, differenziert Sachen anzuschauen.
Ja, das finde ich immer gut.
Klingt mir nicht immer, ich bin ganz ehrlich, aber ich versuche es immer. Es ist halt so, mein Thema, nehmen wir mal Thema Einsamkeit. Ich fühle mich extrem einsam. Ich bin früher jahrelang im Heim gewesen und vermeintlich sehr viele Leute um mich herum. Selbst dann habe ich mich einsam gefühlt. Jetzt ist es so, jetzt bin ich viel daheim. Aber dass das für Einsamkeit, Vereinsamung nicht verstärkt wird, muss man viel, viel mehr tun. Man muss viel mehr selber aktiv werden. Man muss raus. Ja, zum Beispiel, ja.
Ich nehme dich aber so wahr, dass du rausgehst. Also, eben, wenn man jetzt auf Social Media Zürich Zoo, Black Lives Matter Demo gegangen. Also du gehst ja.
Ich gehe raus, aber die Zeiten, es hat auch andere Zeiten gegeben.
Ja, das gibt es bei mir ja auch.
Ich meine, kurz bevor ich den Schritt vom Heim zu meiner eigenen Wohnung geschafft habe, habe ich, das ist, also kurz vor 27 bin ich aus dem Heim, etwa mit 20 ist es gesehen, eine schwere Depression gehabt. Und man kennt ja das einigermaßen. Ein Laie kennt das auch. Im schlimmsten Fall verschanzt, tut man sich nur noch die Heim verschanzen. Und die Zeiten kenne ich auch. Und ich weiß, ich habe eine schwer depressive Phase. Vielleicht siehst du das auch auf Insta von mir, wenn ich meine Insta-Stories mache und so. Und ich habe vorletzt auch negative Sachen, also meine Gefühle, was mich beschäftigt, dann nie gepostet. Und ja, heute weiß ich einfach, man muss raus. Egal wie es einem geht, einfach raus. Und das hilft. So banal zu tun, frische Luft hilft. Ja, das macht nicht alles weg. Probleme sind immer noch da, aber es hilft.
Aber man sieht neue Impulse, man kommt auf andere Gedanken.
Ja, anderer Fokus, das ist...
Genau, anderer Fokus. Aber und viele, aber auch Fußgänger gehen ja, wenn also alle raus, die Natur hilft, glaube ich, oder?
Ja, und es ist, glaube ich, sogar erwiesen, dass allein die Tatsache, dass man im Wald Bäume, Pflanzen um sich herum hat. Das hilft. Ich kann dir nicht genau wissenschaftlich genau erklären, warum, aber es ist anscheinend eine Tatsache, dass das wirklich hilft.
Was dir ja auch hilft, ist, also jetzt sind 2020, aber wenn man an Open Air gehen kann, ob jetzt Gurten oder Wacken ist, was ist denn die Faszination für Open Air? Mal grundsätzlich, bevor man dann zu Wacken kommt, das ist, glaube ich, etwas noch ganz Spezielles. Ja. Aber was ist... Faszination Open Air.
Also, wenn wir ein Thema Konzert nehmen, okay. Find ich Open Air, nebst den Konzerten, die in der Halle sind, Open Air eben Open Air, draussen. Ja. Das finde ich so faszinierend. Vor allem Klang, Klangkulissen oder die Natur. Eben, man spürt die Luft, man spürt. Man schmeckt die Luft, die Natur schmeckt man. Es ist eine ganz spezielle Atmosphäre und das, ich finde es einfach geil. Ich finde es geil. Ich finde es einfach geil. Geiler als in einem geschlossenen Raum ein Konzert.
Also eher aber Setting oder auch Zusammengefühl von diesen 3-4 Tagen gehen die Open Air, findest du das dann auch schön, dass man so mit den Leuten zusammen ist?
Ja, unbedingt, ja, das zusammen sein und was ich vielleicht speziell an einem Open Air auch noch schön finde, ist einfach, an diesen Open Air, wo ich gehe, habe ich festgestellt, das spielt einfach eben nicht eine Rolle, wie du jetzt daherkommst, weil am Sonntag sind alle von oben bis unten voll Matsch und dreckig.
Ja, also das Open-Air-Publikum ist offener, weil so halt ein bisschen ein Vibe von Woodstock, ja. Und ein bisschen so da ist.
Da bin ich eben leider noch zu jung, ich hätte das so gerne erlebt, die Zeit.
Ja, nein, aber man nimmt es natürlich auch wahr, dass so das Wochenende auch Festivalgänger offener sind und eigene Geschichten schreiben, die dann mit dem Alltag ganz anders ist. Aber wie gehst du an ein Open Air? Ich habe gesehen, dass du einen anderen Rollstuhl hast für ein Open Air.
Nein.
Oder hast du das Modell können ausprobieren mit ganz grossen Rädern?
Also ich habe mal einen Rollstuhl gehabt, der vermeintlich mega cool ist zum Fahren, aber nicht, meiner Meinung nach nicht alltagtauglich. Ich wollte jetzt keine Namen nennen. Ja. Es gibt, einen speziellen Rollstuhl, den ich mal hatte, habe ich leider wieder IV zurückgegeben. Ist nicht gegangen. Jetzt habe ich einfach meinen, genau den gleichen Motor, Zugmaschine, ja, mit meiner Stollenpneu drauf. Da ist ja drin, meine ist draußen. Und der zieht mich halt überall her.
Auch im Schlamm bist du schon mal ein Stück geblieben.
Ja, mehr als einmal.
Und dann, wie kommst du raus?
Also, du hast gesagt, wir kommen auf das Open Air, wo mich ganz interessiert am Schluss, aber ich...
Wir kommen bald, aber wie kommst du raus, wenn du Schlamm hat? Weil ich bin ja schon zweimal an Schlammgallen gewesen, also St. Gallen Open Air, das ist ja meistens ein Schlammloch.
Habe ich gehört. Das habe ich bis heute noch nicht geschafft. Ich habe es wenigstens einmal erleben wollen. Das habe ich bis heute noch nicht geschafft. Aber ich muss sagen, Gampel bin ich schon gewesen, ein paar Mal, aber schon länger leben leider nicht mehr. Frauenfeld, das gehe ich aus persönlichen Gründen nicht mehr. Bin ich früher mal gewesen. Und
die Gurten, glaube
ich. Gurten bin ich jetzt letztes Jahr, seit 5 Jahren, wieder das erste Mal gewesen.
Und jetzt? Wacken. Was ist denn die Faszination Wacken?
Was ist Faszination Wacken? Wacken ist ein Dorf. 2000 Seelendorf. Von einem Tag auf den anderen. Boom! 85'000 Menschen kommen. Platz einfach in das Dorf rein. Und es ist Metal-Musik. Metal ist in der Öffentlichkeit immer so, das sind doch harte Sicher, unsozial. Ich sage, ich bin innen mich nicht als Metalhead, also Metal, als Metal, sondern ich lasse wirklich aus. Aber ich habe Metal-Gemeinschaft somit als die sozialsten Menschen erlebt, wo es überhaupt geht, meiner Meinung nach.
Stimmt das? Ich weiß nicht, ich sehe immer noch Bilder von Wacken, dass zuerst die erste Band Blasmusik von Wacken ist.
Ja, das schon seit Jahren.
Ja, ich komme da die Metalheads, aber zuerst kommt Blasmusik.
Ja.
Hast du alle drei, wie lange geht es, eine Woche?
Es geht eine Woche. Also, das Open Air an sich geht 3 Tage. Okay. Wir können aber schon am Montag dort anreisen und es läuft schon vom Montag an Party. Nonstop.
Okay.
Weil das Dorf macht dort alle, machen alle mit.
Ah, alle mit?
Ja. Es gibt dort so einen Garten und jeder hat einen Biergarten. Jeder von denen hat einen Biergarten. Und dann kannst du dort hinsetzen, kannst mit den Bewohnern dort quatschen. Es hat praktisch jeder dort hat Freude.
Schön.
Wirklich, und ein kleines Dörfchen macht einfach mit. Und ja, also ja, man muss jetzt aufpassen, dass ich nicht anfange von rennen, wenn ich über den... Weil also werde ich gerade emotional. Ich finde es einfach, ja, ich kann es nur mal wiederholen, ich finde es einfach geil.
Was bedeutet die Musik allgemein, also auch Kunst und sich bewegen? Weil ich glaube, du bist auch noch ein grosser Fan von Let's Dance, also Bewegung, Rhythmus. Was bedeutet hier der Rhythmus?
Also, ich finde Tanzen, nehmen wir mal das Wort Tanzen, finde ich so etwas schön. Also Musik eben, mit Wörtern, find, ist auch unschön. Es gibt ganz schöne Lieder, die mich berühren und so. Aber Tanzen, das ist für mich nonverbale Kommunikation. Das ist für mich somit die schönste Kommunikation, die es überhaupt gibt.
Warum? Also, oder was fasziniert dich denn jetzt an einem Format wie jetzt Let's Dance? Ist das Präzision? Ist das die Leidenschaft? Ist das die Energie? Was ist es?
Ich muss ganz ehrlich sagen, was mich richtig, richtig fasziniert am Let's Dance ist vor allem die Leidenschaft der Profis. Natürlich haben die machen das schon seit Jahren und die haben das gelernt. Aber trotzdem, die Faszination, ich spüre es. Die Mimik, die sie während dem Tanzen haben und wie sie immer Vollgas geben, finde ich toll. Natürlich, es geht ja hauptsächlich um die Laienpromisse, sage ich jetzt mal. Die haben zum Teil ja gar keine Tanzerfahrung. Es geht ja, Let's Dance geht ja eigentlich um die, und sage ich jetzt mal, nebensächlich, ja, um Profis.
Wie der Luca Henni, oder? Die
der ist ja sehr gut gewesen. Und ich finde einfach, ich bin extremst fasziniert von den Profis. die Leidenschaft, die du jedes Mal und je Woche für Woche einfach herlegen.
Und die Disziplin auch.
Und natürlich Disziplin, ohne Disziplin wird man niemals so weit kommen.
Und eben, Özcan, ich nehme dich ja sehr aus, eben, du gehst raus, natürlich hat es auch Downphase, die gibt es ja bei mir auch. Wie hat jetzt die Lockdown-Phase überstanden? Wenn du nicht raus kannst und nicht jetzt so inkludent.
Ich muss sagen, am Anfang, wo die Thematik ist aufgekommen und noch immer mehr Sachen ist zugegangen, hatte ich am Anfang Mühe gehabt, hatte sogar aber auch Angst gehabt vor dem Corona. Am Anfang hatte ich sehr Angst gehabt, oh, wird es mich jetzt töten? Habe ich wirklich Angst gehabt. Und so gegen Schluss habe ich die Angst verloren. Respekt nicht, aber die Angst. Aber die Frage, die du mir gestellt hast, wie habe ich die Corona-Lockdown-Zeit erlebt? Ich muss ehrlich sagen, so im Nachhinein, als sehr erholsam.
Warum?
Weil ich mich sonst in dem Alltag extrem aufrege. Ich habe einen hohen Blutdruck, das ist eine Tatsache. Und ich reg mich im Alltag so dermaßen auf. Ich kann genossen, dass ich nicht muss ÖV fahren, nicht muss mich ab meinen Mitmenschen aufregen. Dass ich keine Verpflichtungen habe, abgesehen vom Dialyse. Ich trotzdem während dem Lockdown an die Dialyse müssen. Aber das mit grösstmöglichen Sicherheitsmaßnahmen.
Okay, und was hast du in dieser Zeit gemacht? Hast du Gedanken gemacht? Was ist dir durch den Kopf in diesem Lockdown?
Also am Anfang habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Am Anfang war sehr das Thema Angst präsent gewesen, am Anfang, sehr. Und dann ist das Gefühl immer wie mehr abgeschwächt, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich interessanterweise endlich mal angefangen mit meinen Eltern, mit meiner Schwägerin, mit meinem Bruder, mit meinen Verwandten in der Türkei. Fast jeden Tag habe ich FaceTime gemacht mit ihnen, was ich sonst nie gemacht habe. Ich habe ab und zu mal meine Eltern angerufen und so. Ja, das ist wiederum ein anderes Thema wegen Verhältnis und so. Aber, ja. Aber grundsätzlich habe ich während dem Lockdown jetzt endlich mal mehr FaceTimed mit meinen Verwandten, die in der Türkei sind zum Beispiel. Okay. Und jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, habe ich jetzt als Lockdown nicht als dramatisch empfunden. Also wirklich nicht. Im Nachhinein.
Und was ich auch noch gerne mit besprechen habe, wir haben von diesen Lichtgestalten im Ausland ein bisschen gehabt, eben Raoul Krauthaus. Mhm. Aber wie ist die Bekanntschaft mit dem Nick Vujovic entstanden? Bist du eigentlich an einen Vortrag gegangen?
Also was heisst Bekanntschaft? Ja. Also ich bin ja mit ihm ja nicht per Du oder ich bin oder er ist mein Best Buddy oder so, sondern ich kenne ihn. Also ich habe ihn, das ist glaube ich schon 10 Jahre her, wo er langsam ist aufgekommen. Das ist irgendwie ein Beitrag oder ich weiß nicht mehr, auf YouTube etwas gewesen. Und das ist glaube ich, dort bin ich noch nicht an der Dialyse gewesen. Und das ist glaube ich spontane Entscheidung gewesen. Habe ich mitbekommen, dass er zuerst mal in die Schweiz kommt, nach Deutschland kommt, das war dann in Karlsruhe. Habe ich das gesehen? Also habe ich mir ein Ticket gekauft, Bahnticket und bin dort runter. Dann habe ich das erste Mal im Leben live gesehen.
Und wie war die Erfahrung gewesen?
Die allererste Erfahrung war faszinierend gewesen. Ich muss sich das so vorstellen, also ich bin wirklich regelrecht an seine Lippen gegangen. Weil der hat, wir wissen nicht, Vucic hat weder Beine noch Arme. Aber der hat so eine Ausstrahlung, wo mich einfach in die Bann gezogen hat. Schlicht, er hat mich so dermaßen in die Bann gezogen. Und ich habe wirklich nur noch so geschaut, die ganze Zeit.
Was hat dich denn fasziniert an ihm?
Ich muss ganz ehrlich sagen, der sagt jetzt auch wieder seine Körpersprache und weniger das, was er gesagt hat. Sondern
was er ausgestrahlt hat.
Ja, genau.
Und eben, ich bin nicht ganz sicher, aber hast du nicht auch das Projekt ein bisschen unterstützt? Mr. Handicap und Miss Handicap.
Also, was meinst du damit unterstützt?
Ja, oder begleitet. Ich habe ein paar Fotos gesehen, wo du, glaube ich, noch dabei warst, nicht?
Nein, es ist so, das erste Jahr ist ja nur für, oder die ersten zwei Jahre, ist es ja nur für Frauen gewesen.
Ja.
Und dann, habe ich dort, dann ist es dann einiges Mal, haben wir Männer können mitmachen. Und dann bin ich zum Casting und dann bin ich leider nicht mitgenommen. Zwei Jahre später hätte ich können, wäre ich nochmal eingeladen worden. Aber dann waren meine Ferien schon gebucht. Dann bin ich auf New York gegangen.
Ah, wie war die Zeit in New York?
New York war sehr interessant. Es waren 8 Tage, aber mega interessant. Aber eine riesige Metropole. Ständig, also man muss 24 Stunden wuseln jetzt einfach von Leuten. Das ist ein bisschen widersinnig, wenn ich sage, ich rege mich ein bisschen ab den Leuten auf im ÖV und so, aber trotzdem, und auch schon weg, oder? Wo soll jetzt ja ständig von Leuten. Und dort fühle ich mich aber wohl. Das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber ja.
Das Leben ist manchmal ein bisschen widersprüchlich, aber wie nimmst du ins Ausland wahr, um vielleicht die Klammer vom Anfang zu schliessen? Eben, du hast türkische Wurzeln. Ich weiß nicht, wie es in der Türkei ist für die Behinderten, wie dort das Setting ist. Willst du schon kurz erzählen?
Ja,
einfach so ganz grundsätzlich.
Ja. Ich erlebe es einfach so, in der türkischen Kultur ist einfach, sag ich jetzt mal, eben, du hast ein gewisses Alter erreicht, dann kommt es eben Thema, langsam mal Thema, hey, such dir eine Frau. Hey, du heiraten. Und da das mit einem als behinderter Mensch extrem schwierig ist und du eben sehr schwierige Schwierigkeiten hast, eine Frau zu zwingen und zu heiraten, ist es so, dass du wirklich das Leben lang das Kind bleibst. Und das macht es einfach schon schwierig. In der Türkei ist es einfach so, da kann der Sohn oder die Tochter noch so alt sein, solange die Person nicht verheiratet ist und ein Kind hat, bist du einfach noch ein kleines Kind. Weißt du, was ich sagen will?
Und wie ist so infrastrukturell? Gibt es einen Standard für Menschen im Rollstuhl jetzt?
Also ich habe nur meine Wahrnehmung gesagt, so genau weiß ich es nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon so lange her, als ich das letzte Mal in Türkei war.
Okay.
Aber was ich, meine Eltern wohnen, oder meine Verwandten, sage ich jetzt mal, die sind in einem kleineren Kaff. Und in diesem Kaff ist Barrierefreiheit nicht so toll, echt nicht. Aber wir sind mal, zweimal, glaube ich, sind wir in Istanbul gewesen, Verwandte besuchen. Und dort sieht es schon mal ein bisschen anders aus, schon deutlich besser. Also ein grösserer Standard als dort, wo meine Verwandten sind, wo ein kleiner Kaff ist. Für dich ist ein Verhältnis, und eben, ich war schon so lange nicht mehr dort gewesen. Und darum kannst du nicht sagen, wie es jetzt im Moment ist. Vielleicht ist es wirklich besser geworden.
Aber dann bist du ja auch viele eben jetzt in Deutschland wacken und so. Wie ist ein Wacken für das Thema Behinderung? Ist
das also Wacken das Dorf oder das Wacken Open Air?
Open Air und auch das Dorf.
Also das Dorf an sich ist auch alles flach. Das ist einfach wie soll ich sagen, eine Meile oder wie man nennt, einfach so eine gerade Strecke. Mit vielen Verzweigungen und das sind einfach Strassen und das ist barrierefrei. Aber das Open Air an sich, ich habe noch nie in meinem Leben ein Open Air oder ein, sag jetzt mal, eine Veranstaltung von Spass oder ich habe noch nie eine Veranstaltung gesehen, wo Konzert veranstaltet, wo so viel Wert auf Teilhabe für alle legt. Und wenn ich jetzt Wacken mit Schweizer Open Air oder Konzerte vergleiche, dann können meiner Meinung nach sämtliche Open Air und Konzerte in der Schweiz sämtliche gnadenlos einpacken.
Was ist denn anders in Wacken?
Sie schauen einfach viel besser. Sie natürlich machen sie nicht alles perfekt. Das
Open Air ist auch schwierig, rein von der Infrastruktur.
Das Open Air Wacken gibt es schon seit über 30 Jahren und sie sind wirklich jedes Mal immer besser und besser und besser geworden. Und ich finde, sie geben sich wirklich sehr viel Mühe und es hat auch, du hast dort eine Betreuung, Gratisbetreuung zum Beispiel. Du hast genug Nasszellen, mobile Nasszellen, genug, also was heisst genug? Natürlich,
auch für Menschen im Rollstuhl?
Ja. Wirklich grosse Container, wo kannst du duschen. Und Auch schon nur, weißt, die persönliche Wahrnehmung von den Securities oder eben schon. Ich erzähle dir mal eine Anekdote. Okay?
Ich habe keine Anekdote, erzähl du mir.
Mein allererstes Jahr, wo ich auf Wacken bin. Eben, ich bin ja dialysepflichtig, oder? Und ich kann nicht, weil ich einfach jetzt ans Wacken gehe, einfach mit der Dialyse aufhören. Also, dann bin ich am Sonntag auf Wacken, bin am Montag dort. Nein, am Sonntag bin ich angekommen, habe mich installiert, habe am Montag am Morgen schon die Dialyse müssen. Da komme ich an die Dialyse. Schon die erste Begegnung, alle Mitarbeiter dort haben ein Wacken-T-Shirt. Haben extra vom Veranstalter das T-Shirt, extra Designs Wacken-T-Shirt für pflegende Spital bekommen. Erstens mal das. Und zweitens ist, ich muss an die Dialyse. Also gehe ich auf mein Bett, an meinen Ort, wo dialysiert wird. Und was passiert? Ich bekomme einen ganzen Sack voll Merch über. Merchandise. Also mir geht es nicht um den Merchandise, sondern um den Hintergrund. Mir geht es um die Wertschätzung. Ich bin dort nur an der Dialyse und der Veranstalter denkt an uns. Das waren meine Gedanken. Weißt du, was ich meine?
Ja, die
Die
Wertschätzung.
Wertschätzung, ja. Das meine ich damit.
Und so also kommen die Projekte, was macht? Also durch kein eben so YouTube und so würde ich schon reizen. Mach doch das. Mach doch so einen Reisevlog oder so.
Ja, das ist einfach eben der.
Nimmst du eine GoPro und du sie als Wistra-Kanal und nachher zeigst, wenn du schneidest die mit iMovie. Das geht. Und sonst. Mach doch das, du hast so viel zu erzählen.
Ich habe viel zu erzählen. Das Problem ist aber, ich bin nicht technisch begabt und vielleicht gebe ich einfach zu schnell auf. Das ist vielleicht eine Tatsache. Aber auch so was mit Technik anzutun, da drehe ich durch, ich schnall das nicht. Weil es gibt ganz, ganz wirklich einfache Programme. Ich check es nicht. Ich habe es probiert. Ich check es einfach nicht. Und das ist einfach mein persönlicher Anspruch. Weißt, aufnehmen und man kann es ja eigentlich sagen, jetzt mal das, was man aufgenommen hat, ohne Bearbeitung, ohne nichts, einfach direkt aufladen. Aber das ist dann mein persönlicher Anspruch, das wollte ich nicht. Ich wollte es ein bisschen bearbeiten und weiß nicht, vielleicht mit Text unterlegen oder so. Das ist mein persönlicher Anspruch.
Also wenn du mal das Bedürfnis hast und etwas durchziehen willst, mir hat auch der Robin geholfen, Thema Ton. Ich helfe dir schon mit Tipps und Tricks, aber weil du so viel unterwegs bist,
Ich bin sehr viel
kannst
unterwegs.
ja, kannst ja wie ich so eine kleine Kamera dir suchen, du siehst ja nicht teuer und das wisst ihr, kann hängen könnt.
Das kann ich schon, aber mir geht es nicht um die GoPro, die da ist. Mir geht es darum, eben, um das, die einzelnen Frames, oder wie man dem sagt, die zusammenzufügen und dass es einigermaßen ein runder
Ich
Film,
habe
dass
auch
man.
einfach angefangen und was wichtig ist, sicher eine Hartnäckigkeit und vielleicht ein bisschen Geduld mit einem selber.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Aber Geduld mit sich selber zu haben.
Ich glaube, du hast mir jetzt einen wunden Punkt getroffen. Geduld mit mir selber. Ich habe mit anderen Menschen endlos Geduld. Endlos. Mit mir
Ja,
selber.
warum denn nicht?
Wie soll ich sagen? Ich glaube, das hat mit meiner Biografie zu tun.
Aha,
Ganz einfach.
das Temperament, meinst
Ja, das sicher auch. Oder einfach eben meine Geschichte. Aber weißt du, was ich erlebt habe? Oder weißt du, kann ich. Ich habe einfach. Ja. Das bin ich. Ich habe, glaube ich, einfach extrem hohen Anspruch an mir selber.
du? Ja, das ist ja immer gut, wenn es nicht zu verbissen ist.
Aber ich glaube, wie soll ich sagen, zur Verbissenheit und dranbleiben, also ist, glaube ich, ein schmaler Grat.
Ja, nein, jetzt schon. Wir waren eigentlich fast am Schluss. Und
Ja?
am Schluss gibt es immer noch so zwei Fragen. Warum hast du für das Interview zugesagt?
Warum habe ich für das zugesagt? Weil ich grundsätzlich toll finde, was du machst. Und ich finde, das ist halt einfach auch wieder ein Vorteil, finde ich. Wir sind beide Rostlfahrer und viele Sachen muss ich dir einfach nicht erklären. Du weißt es von Haus auf. Oder? Wir wissen von was wir reden, bei gewissen Themen. Und das macht die gewissen Sachen macht das einfacher.
Und wie hast du es jetzt gefunden, du, wo ja schon viele Interviews gegeben
Gut. Ja.
sehr schön.
Ja, wirklich gut.
Ich habe es auch sehr angenehm gefunden. Und wie jetzt jeder Gast, lieber schon, hast du noch ein Schlusssegment und irgendetwas kannst du auf den Weg geben. Du darfst singen, du darfst irgendwie...
Oh nein, das kann man auch Platz
geben. Einen Witz erzählen. Ich bedanke mich da recht herzlich und überleg dir das noch einmal, ich habe einen YouTube-Channel. Also...
Ja, ich überlege mir das schon seit Jahren, aber wenn ich jemanden hätte, der mir wirklich würde helfen würde, zusammenschneiden oder eben einen Text unterlegen, weil ich will das nicht alles als Negative oder Ausrede finden, so. Wenn ich Text sage, ich habe eben den Anspruch, dass das eben alle verstehen, oder? Darum Text unterlegen, dass es ein Gehörloser zum Beispiel versteht. Ich habe Legasthenie. Natürlich gibt es Bearbeitungsprogramme, ich weiß, aber ja.
Aber wenn denn du fertig mal dir das überlegt hast und endlich einmal anfährst, für Tipps bin ich immer zu haben.
Für Tipps?
Ja, weil wenn jetzt du Fragen hast, Tipps und so,
ja.
Gebe ich dir gerne. Nein, eben, ich kann jetzt nicht mehr sagen, du darfst machen, was du willst. Ich bedanke mich da recht herzlich und sage danke vielmals.
Also, ich habe mir schon vorgesprochen überlegt, was ich soll sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall Jan, dass er mich eingeladen hat. Es war wirklich toll gewesen. Merci vielmals. Und mir fällt leider nicht mehr ab. Merci vielmals.